Wir bitten dich, dass du wirklich das auch segnest, Herr, dass es wirklich viel Frucht bringt. Und ich danke dir jetzt auch für Jan. Ich danke dir, dass er sich vorbereitet hat. Und sei du einfach mit ihm. Und du beschenkst uns jetzt auch durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass alles Menschliche, dass wir das wieder vergessen, Herr. Und alles, was von dir kommt, das soll tief in unsere Herzen sich eingraben, Herr, und gute Frucht bringen. Amen.
Ja. Guten Morgen. Danke. Danke. Eigentlich wollte ich mal was Liebes predigen. So etwas, wo man mal nach Hause gehen kann, sagen kann, oh cool, endlich mal einfach alles in Ordnung. Das kann man sich mal freuen, hat man einen schönen Sonntag. Aber irgendwie wollte es Gott anders. Leider. Letzten Sonntag hat der Markus gepredigt und da saß ich hinten im Gottesdienst. Und dann, als er über Gaben gepredigt, ist mir ein Gleichnis eingefallen. Eine Bibelstelle, zu der ich schon viel gehört habe und zu der ich eigentlich auch schon ziemlich viele Notizen so hatte, auf meinem Handy. Und da habe ich gedacht, ah ja, leichte Sache, wenn ihr noch keiner predigt, dann nehme ich einfach die Notizen, ordne die und dann habe ich meine Predigt fertig. Schön wäre es gewesen. Drama hat schon angefangen, als ich die Bibelstelle gelesen habe, weil ich habe gemerkt, dass das Gleichnis ganz anders war, als ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Und dann habe ich gemerkt, dass es ziemlich schwierig ist, das Gleichnis. Dass es sehr, sehr schwierig ist. Ja, das werdet ihr nachher auch noch merken, wie schwierig das ist, weil ich hatte dann ein paar halb schlaflose Nächte. Deswegen mussten wir heute Morgen eine Stunde früher kommen, um zu beten. Ich muss auch sagen, ich komme mit dem immer noch nicht so ganz klar. Ich habe noch nicht so ganz die Erkenntnis dazu. Aber wir gucken einfach mal. Das Thema heute von der Predigt ist... Kannst du mal den Beamer umschalten? 1 Million. Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Was würdet ihr mit 1 Million machen? Geld, also Euro. 1 Million Euro. Könnt ihr mal reinrufen jetzt? Bauernhof. Flugzeug nach Afrika. Urlaub. Für 1 Million. Wo willst du für 1 Million hin? Auf dem Mars. Okay. Was? Gemeindehaus bauen. Okay. Der Bernd auch Gemeindehaus bauen. Personalstellen schaffen. Okay. Was ist hier in der Ecke?
Auto.
Autos. Okay.
Einen Plan machen, was ich damit alles anfangen könnte.
Ja, und dann stirbst du, bevor du den Plan umsetzen konntest. Ja, nee, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Früher in Rente gehen. Ich will euch heute eine Geschichte erzählen, wo es auch um 1 Million geht. Eigentlich schon um 0,5, aber ich fand 1 Million ist einfach flüssiger. Und zwar, es geht ums Gleichnis vom anvertrauten Geld. Und ich will das einfach hier ein bisschen auf dem Flipchart schematisch malen, damit wir auch so ein bisschen Überblick dann haben. Also es ist wie ein Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Also es steht übrigens Matthäus 14-30, wenn ihr eine andere Übersetzung mitlesen wollt. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, ein Talent sind ungefähr 500.000. Also, wir machen mal eine Tabelle. Ich kann es euch gleich schon sagen, der hat 3 Diener. 1, 2, 3. Der erste kriegt, soll ein Eurozeichen sein, 5 Millionen. Der andere 2. Und der dritte, 1 Million. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ich schreibe mal sofort hin. Und plus 5. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld des Herrn. Schreib mal Loch hin. Und 0. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5, die habe ich dazu gewonnen. Also der hat 10 bekommen. Hat er 10 gehabt, ne? Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Jetzt kann man es eh nicht mehr lesen, aber da steht, machen wir mal ein T plus T, tüchtig und treu. Und dann Party. Dann kam der, der 2 Talente hatte, Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen hatte. Er hat also 4 gehabt. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. T plus T. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Auch Party. So, jetzt geht's aber ab. Zuletzt kam auch der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Der bringt also kein Geld, sondern der bringt nur eine Ausrede. Das steht in der Bibel, ne? Das habe ich mir selbst ausgedacht. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Also der hat doch nicht nur ausgeredet, sondern auch noch 1 Million hat er auch noch zurückgegeben. Da gab ihm der Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. B plus F. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest dein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei deiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 hat. Das heißt, der hat dann echt nur noch, wo mache ich es hin? 0. Der kriegt auch noch plus 1. Denn dem, der hat, wird gegeben und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, der wird auch das genommen, was er hat. Haben wir ja gesehen, ne? Der hat jetzt nichts mehr, der hat jetzt plus 1 bekommen. Doch diesen unnützen Diener, kann man noch Ü schreiben, unnütz, werft die Finsternis hinaus, dort wird es nichts geben als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Was wollen wir schreiben? Wollen wir gleich Hölle schreiben oder fällt uns noch ein schöner Begriff ein? Okay, schreiben wir Hölle. Ja, soweit das Gleichnis. Achso, ich habe euch vergessen zu erzählen, was eigentlich der Kontext davon ist. Das ist eine Endzeitrede, wie wir ja schon merken. Also hier der Punkt ist, wenn der Herr abrechnet, wenn Jesus nochmal wiederkommt. Und es sind eigentlich eher so die Gleichnisse, wo man lieber mal gern so drüber liest, weil man sie nicht versteht oder weil man sie auch irgendwie komisch findet. Und davor kommen irgendwie noch heftigere Gleichnisse und am Ende war ich froh, dass wir uns nur mit dem auseinandersetzen müssen und nicht mit den anderen. Und es war auch einer der letzten Reden oder Predigten von Jesus, bis Jesus dann ans Kreuz, bis er dann gestorben ist. Ja, die Zielgruppe waren seine Jünger. Das heißt, es waren Leute, die schon Jesus nachgefolgt sind. Aber es waren auch nicht die Gelehrten. Also es waren Fischer und ja, ganz, ganz bodenständige Leute. Aber ganz ehrlich, was eine Geschichte. Wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich hätte die 1 Million bekommen. Was ist denn daran so schlimm, die denn zu verbuddeln und dann zu sagen, ja, wenigstens habe ich sie nicht verzockt und habe wenigstens eine behalten, anstatt die zum Fenster rauszuschmeißen. Ich meine, der war ja auch kein Fachmann, das war der Diener von seinem Herrn, der war ja kein Vermögensberater. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde da den Herrn oder Jesus ziemlich unfair. Vor allem, was ist das für ein Jesus? Bei Jesus gibt es normal immer eine zweite Chance. Hier schickt er den einfach in die Hölle, ja? Du böser, fauler und, jetzt habe ich vergessen, was es war. Unnützer. Oh, ich hab da aufgepasst, sag mal. Und unnützer. Und dieses Gleichnis hat mich sowas von dermaßen verrückt gemacht, wegen dem ersten Vers. Oder, gut, ich bin nicht über den ersten Vers hinausgekommen am Anfang. Weil ich habe mich immer gefragt, weil dieses Gleichnis wird immer so ausgelegt, weil da Talente steht. Ja, der Herr hat jedem seine Talente hat jedem Talente gegeben, du sollst die einsetzen, wenn du nicht einsetzt, dann kommst du halt da in die Hölle, ja. Aber ich glaube das nicht, weil das passt nämlich überhaupt nicht da rein. Erstens mal müssen wir uns fragen, was ist Gottes Vermögen? Weil das wäre ja irgendwie unlogisch. Also Gott hat ja, oder der Herr hat Vermögen gehabt und hat das dann verteilt. Aber er gibt es ja auch nur seinen Dienern. Und es wäre ja komisch, wenn jetzt alle, die nicht mit Jesus leben werden, die haben ja auch Gaben. Also zumindest ist es meine Beobachtung. Entweder erzählen die nicht, dass die auch mit Jesus leben. Aber so, wenn man sich so Menschen anschaut, haben die meisten schon irgendwelche Begabung. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sich hier um, oder sagen wir mal, nicht nur um Gaben handelt, sondern dass es sich um Gottes Vermögen handelt. Aber da habe ich mich gefragt. Und das waren dann so die Nächte, wo ich nicht einschlafen konnte. Ja, Mensch Gott, was ist denn jetzt dein Vermögen? Ja, Heiliger Geist vielleicht. Was passt mir auch nicht. Es hat alles nicht gepasst. Bis ich irgendwann hier hinten dann an diesen seinen Dienern habe ich dann einen Zusammenhang erkannt, oder ich glaube, dass ich den erkannt habe. Das muss also was sein, was nur Diener von Jesus haben und die anderen nicht. Es braucht eure Hilfe. Was hast du, was habt ihr, was eure Mitmenschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, nicht haben? Also was hast du, weil du mit Jesus lebst? Peter, kannst du schön schreiben? Heiliger Geist. Moment. Ja, hast du schon gefangen. Heilsgewissheit auch noch. Ist es ein Vermögen? Also ich finde, es ist eher so ein Job, den ich habe. Wie bitte? Ja, Gebet. Die Möglichkeit, mit Gott zu reden, ist es ja eigentlich. Ja? Ewiges Leben. Okay. Ja? Echt? Okay, ich schreibe mal inneren Frieden auf. Gottes Liebe. Ja, obwohl den ja andere auch genießen können, ne? Okay. Reichtum des Schöpfers, Peter. Okay. Ja? Vertrauen in Gottes Führung. Vergebung. Den Sieg. Amen. Haben ja nicht Christen auch jetzt. Ach so, ja. Okay, gibt's noch mehr? Den Glauben. Ja. Besondere Vater-Kind-Beziehung. Tja. Ich wusste, warum du schreibst. In Schwachheit stark sein. Ja. Freiheit. Reines Herz. Ja. Anteil. Ihr könnt auch einfach reinrufen, gell? Also. Der Peter muss schreiben. Ja, Sinn. Ja, genau, Sinn. Anteil. Sicherheit. Okay, ich denke mal, das Flipchart ist voll, wir könnten noch ewig weitermachen. Peter, tut deine Hand schon weh? Nee, deine Hand. Okay, also ich denke mal, das erste Problem hätten wir geklärt. Wir wissen jetzt, was wir von Gott bekommen haben, was andere nicht haben, was Gott uns anvertraut hat. Also im Urtext steht da anvertraut. Das heißt, er hat dir was gegeben, damit du was tust damit und nicht zum reinen Eigennutzen. Deswegen braucht übrigens auch der Letzte nichts mehr, weil wenn er in die Hölle kommt, braucht er keine, oder da ist Vater-Kind-Beziehung unnötig, weil der Vater nicht mehr da ist. Der braucht auch keinen inneren Frieden mehr. Braucht er nicht mehr. Ist völlig unnötig da. Okay, also haben wir das Problem schon mal geklärt. Genau, jeder Diener Gottes hat etwas von Gottes Vermögen bekommen. Also jeder, der hier sagt, ich gehe mit Jesus, hat was davon abbekommen. Es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, so wie inneren Frieden. Das sind bei mir zum Beispiel noch so Möchtegerns. Liebe, so, da muss ich noch hinkommen. Oder vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich, ja. Jetzt kommt das nächste Problem. Wie verdoppelt man 5 Millionen? Kennt ihr einen Banker, der aus 1 Million 2 macht? Also ich meine jetzt mit legalen Methoden. Mit ganz normalen legalen Methoden. Soll es geben? Ich würde ihm dann mal mein Taschengeld geben. Vielleicht in einem Lebenszeitraum. In 5 Jahren? Okay. Also ich weiß nicht, ich finde es jetzt, ich meine, wir sind ja normale Menschen, wir sind ja nicht alles Unternehmer. Und der hat ja noch zu seinen Jüngern geredet, das heißt, die kannten sich mit Fischen und so aus. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber das waren jetzt nicht so die High Society, die da irgendwie die Millionen hin und her geschoben hat. Das heißt, wir können uns auch mal merken, die haben unverhältnismäßig viel bekommen. Ja, die konnten mit so viel eigentlich überhaupt nicht umgehen aus menschlicher Sicht. Aber wisst ihr, was ich glaube, wie man dieses Vermögen verdoppeln kann oder sogar noch mehr machen kann? Gottes Vermögen ist von sich aus auf Wachstum ausgelegt. Geld ist ja eher dazu ausgelegt, dass es immer weniger wird, wegen Inflation und sowas. Aber wenn du die Liebe Gottes teilst und den Menschen davon erzählst, gibt es 2 Leute, die Liebe Gottes haben. Und wenn das immer so weitergeht, dann wächst Gottes Reich. Und es ist normal, dass Gottes Reich wächst. Wenn es nicht wächst, dann ist es krank. Vergebung wächst auch. Wenn du mit jemandem Vergebung erlebst, haben das 2 Leute erlebt und dann geht's weiter. Das heißt, wenn du dieses Vermögen teilst, dass du einen Sieg hast, dass du ewiges Leben hast, wenn du das mit deinen Mitmenschen teilst, dann wächst Gottes Reich. Weil Gott, diese Dinge sind alle dazu da, ja, da komme ich vielleicht noch dazu, wie das funktioniert, dass sie immer expandieren und richtig abgehen. Genau, Gottes Vermögen verdoppelt sich beim Teilen. Jetzt habe ich noch eine Grafik dazu. Die sieht so aus. 5% du, 95% Gott. Ich habe jetzt keine Bibel belegt dafür, aber ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass wenn ich predige, dass ich 5% tue und Gott 95% Rest tut. Ich kann keine Menschen erreichen, ich kann auch niemanden dazu bringen, umzukehren, ich kann niemanden dazu bringen, sich zu bekehren oder sich taufen zu lassen. Das macht nur Gott. Aber was ich kann, ist zu reden. Keiner von uns kann Menschen heilen. Aber Gott kann Menschen heilen. Aber wir müssen unsere 5% tun. Und deswegen kann man Gottes Vermögen auch so schnell verdoppeln. Weil wir nur 5% davon investieren müssen. Okay, jetzt kommen wir zum dritten Diener. Was lief beim dritten Diener eigentlich falsch? Zuletzt kam auch der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Erstmal dieses harter Mann heißt so wie uneinsichtig, bockig oder sowas. Also das könnte man schon sagen, dass er den Herr erstmal ganz schön beleidigt. Und noch dazu hat er ein falsches Gottesbild. Weil der Herr hat ihm ja gegeben. Und der Herr hat ja ausgestreut. Das stimmt ja überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass er nicht nur ein falsches Gottesbild hat, sondern dass in seinem Herzen, dass sein Herz so aussieht. Nicht mehr strahlend rot, sondern ziemlich getrübt einfach. Ich glaube, dass er gedacht hat, ich bin unbedeutend. Die anderen bekommen mehr als ich. Der hat 5, der hat 2 und mir gibt der Herr 1. Und dann sagt er noch dazu, dass es unseren Fähigkeiten entspricht. Nicht nur, dass ich weniger bekomme, das heißt ja auch noch, dass ich weniger kann als die anderen. Gott ist unfair. Jeder bekommt nicht gleich viel. Die anderen haben mehr wie ich. Gott kann mich nicht gebrauchen. Was soll ich mit meiner jämmerlichen Million anfangen? Die anderen haben viel, viel mehr. Und die haben vielleicht auch schon 7 oder sowas und ich habe immer noch eine. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, dass ich halt Geld vermehre. Der hatte nicht nur ein falsches Gottesbild, der hat auch von sich selbst falsch gedacht. Und vielleicht ist heute auch der Moment, wo Gott zu dir sagt, hey, vielleicht hast du nur 1 Million bekommen, aber du hast 1 Million bekommen. Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott zu dir sagt, wo Gott dein Selbstbild, was du von dir hast, sagt, ich bin unbedeutend. Die anderen können es eh besser als ich. Ich habe kein Theologiestudium. Ich kann nicht gut singen oder sowas. Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott dein Selbstbild zusammenknäut, dein Herz freimacht und dir sagt, Gott sieht dich anders. Ich sehe dich anders. So, und jetzt habe ich ein Beispiel für euch mitgebracht, wo man das nochmal ein bisschen verdeutlichen kann. Eine Schraubenzieher. Stell dir vor, einer bekommt einen Schraubenzieher und der andere. Der andere bekommt einen Akkuschrauber. Ich weiß nicht, also hätte ich einen Akkuschrauber, fände ich schon geil, aber hätte ich den Schraubenzieher, wäre das schon ziemlich bescheuert. Also ich weiß nicht, wie würdet ihr euch fühlen, wenn Gott heute hierher kommen würde? Der eine bekommt einen Akkuschrauber, der andere einen Schraubenzieher. Da würdet ihr sagen, ey Gott, die Welt ist schon ungerecht, aber seit wann bist du denn auch noch so drauf? Aber da müssen wir uns noch was anschauen, weil der den Akkuschrauber hat, der muss auch aus seiner 5 Millionen 10 Millionen machen und nicht nur 2. Und der hat vielleicht ein hartes Brett. Also nehmen wir mal an, der Sinn des Lebens, mehr Schrauben in ein Brett reinzukriegen. Dann muss... Ja? Nein, nein. Ja, der muss auch noch ein bisschen lernen vielleicht. Ja? Da hat er ganz schön viel damit zu tun. Und sagen wir mal, der müsste 10 Schrauben da reinbringen. Keine Sorge, ich mach das jetzt nicht. So, und der hat schon wieder die dicken Minderwertigkeitskomplexe hier. Weil er sieht, oh, der hat schon 3 Schrauben reingebracht. Krass, ja, wenn der auch einen Akkuschrauber hat, dann wird er mega neidisch. Macht auch noch Gott dafür verantwortlich, dass er wenig bekommen hat. Aber dafür hat der so ein richtig leichtes Brett auch noch vorgebohrt. Zack, zack. Ja? Wunderbar, und ist er sogar schon schneller fertig als der da drüben. Also, wenn du beim Gemeindebau nur streichen darfst, dann weißt du, was es bedeutet. Aber sieht's nicht bei uns genauso aus? Also bei mir sah es zumindest so aus. Als ich mich vor 3,5 Jahren auf den Sola bekehrt habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, mit den Heiligen kann ich nie mithalten. Weil ich habe gedacht, die sind schon immer Christen, die sind schon mit ihren Eltern in einer christlichen Familie aufgewachsen, die haben schon die Bibel, die kennen die schon alles, die können schon beten vor anderen. Pff, es wird nie was. Weil ich immer auf die anderen geschaut habe, mich mit den anderen verglichen habe und gesehen habe, wo die schon sind. Und da hatte ich schon hatte schon Minderwertigkeitskomplexe, wie man das auch immer so nennen soll jetzt. Oder jetzt auch, wenn ich mir, das gilt auch für eine ganze Gemeinde, wenn man sich so andere Gemeinden anschaut, ne? So Gospelforum Stuttgart, jeden Sonntag 10.000 Leute im Gottesdienst, in Deutschland auch noch. Oder, ja, in Deutschland, ne? In Amerika wird jeder sagen, okay, kennen wir, aber in Deutschland. Oder, ja, andere Jugendgruppen, wo schon die 200 Leute herkommen oder sowas und denkst immer, oh, wir sind immer noch 30. Ja, weil wir immer, ich glaube, dass diese Verbitterung im Herz davon kommt, dass wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen und nicht diesen Fokus auf uns haben. Wir müssen auf uns schauen, denn wir sind nur für uns selbst verantwortlich. Kennt ihr das ganz oft? Dann denkt ihr, oh, der andere kann es viel besser. Ich bin ein Nichtsnutz zum Beispiel und sowas. Und bei mir war das genau dasselbe, auch bei der Predigt. Weil ich war mega wütend auf Gott. Ich habe gedacht, ey, diese olle Fische haben es verstanden, Mann. Und ich habe es nicht verstanden. Und Gott, das ist doch dein Wort, warum verstehe ich das nicht? Warum, was schreibst du Gleichnisse in deine Bibel rein, die man nicht verstehen kann? Und dann wurde ich auf einmal wütend auf Gott und wurde sauer und war enttäuscht und frustriert. Und es hat angehalten bis gestern Nacht, beziehungsweise bis heute Morgen. Weil ich einfach gesagt habe, ey, was ist das denn? Was soll ich denn jetzt erzählen, wenn ich es noch nicht mehr verstanden habe? Vielleicht ist es euch aufgefallen, wo ich es nicht verstanden habe, dann ist ja ganz gut, ja. Aber heute Morgen habe ich dann selbst gemerkt, dass ich selbst ja genauso bin wie dieser dritte Diener. Dass ich selbst sage, ey Herr, Mann, ich habe nur ein Fünftel verstanden von dem. Was soll ich denn jetzt erzählen? Komm, also hätte mich jemand gefragt, gestern Nachmittag hätte ich gesagt, ja, kannst du morgen predigen. Ich weiß eh nicht, was ich sagen soll, ja. Aber dann habe ich mich aufgerafft. Und gestern Nacht kam mir, oder heute Morgen kam mir dann die Erkenntnis, okay, ich nehme jetzt meine 1 Million, die ich habe, die ja auch schon sehr, sehr viel ist eigentlich, und gehe einen Weg und, ja, keine Ahnung, verdoppelt es oder macht zumindest was damit. Ich will jetzt einmal noch zusammenfassen. Gott vertraut dir etwas, man könnte sogar sagen, von seinem heiligen Vermögen an. Das ist ja nicht irgendwas, was wir da bekommen. Das ist ja nicht irgendein Geld oder sowas, sondern es ist was von Gottes heiligen Vermögen. Und es ist ganz normal, dass wir nicht alles haben. Es ist ganz normal, dass der eine weniger als der andere. Tut mir leid, ist halt so. Ist halt nicht gerecht in unseren Augen, ja. Da fehlt mir vielleicht der innere Friede und der Liebe für meine Mitmenschen, ja. Dafür hat vielleicht jemand anders noch viel, viel mehr dafür, aber ist halt so. Warum das Gott so macht, dass jeder mehr oder weniger bekommt, weiß ich auch nicht, warum wir unterschiedlich begabt sind. Aber ist halt so, wir haben alle unterschiedlich viel oder wenig bekommen. Aber Gott vertraut etwas von seinem heiligen Vermögen an. Du kannst dieses Vermögen verdoppeln, indem du es teilst, indem du es mit anderen Menschen teilst, indem du deine 5% dazu tust und Gott die 95% anderen Prozent tun lässt. Ich habe mal von einem Prediger gehört, der hat gesagt, Gott kann alles tun. Gott kann Menschen heilen, Gott kann Wunder tun, Gott kann Ehen heil machen, Gott kann Gemeinden wachsen lassen, alles. Aber was Gott nicht kann, ist dich von deinem Stuhl hochzubekommen. Und ich glaube, das ist ganz oft auch unser Problem. Weil ich merke, wenn wir aufstehen und einfach sagen, okay, ich nehme das, was ich habe, egal wie wenig es ist, und ich gehe einfach los. Und dann sind wir wieder bei der Risikobereitschaft, wo wir schon mal waren. Gott sieht dich anders. Gott hat dir 1 Million gegeben und er will, dass du 2000 machst. Gott verlangt von dir nicht die 10 Millionen. Werde aktiv mit dem, was du hast. Setze ein, was du hast. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der mir eben gerade erst eingefallen ist. Du kannst dich von deiner Verantwortung, was du bekommen hast, mit Gottes Vermögen nicht mit Geld freikaufen. Du kannst nicht sagen, ich habe das Geld bekommen, missionieren tun andere. Weil das nicht das ist, was Gott dir anvertraut hat. Du kannst dich nicht mit Geld von deiner Verantwortung freikaufen, sondern du hast ein Vermögen, was du teilen musst. Es geht auch keinen anderen an, wie du das machst. Und dich geht auch nicht an, wie die anderen das machen. Aber du musst, oder wir müssen unser Vermögen, ich muss mein Vermögen teilen. Immer. Jetzt fällt mir noch was ein gerade. Manchmal macht mich das ziemlich traurig, wenn ich mit Menschen rede und dann frage, ja, wenn du jetzt mit deinen nicht-christlichen Freunden redest, wie finden die das so, dass du Christ bist? Ja, die lachen mich manchmal aus, dass ich in die Jugend gehe freitagsabends, anstatt mit irgendwie saufen gehen oder sowas. Die lachen mich aus, weil ich samstags nicht so lange wegbleiben will, weil ich sonntags im Gottesdienst Kigo habe. Ja, die lachen mich aus, weil ich mich immer an die Geschwindigkeitsregelungen halte. Ich übrigens nicht, ne? Und das macht mich immer traurig, weil ich glaube, dass wir mehr haben, als wegen diesen oberflächlichen Dingen ausgelacht zu werden. Weil wenn Gott durch dich Menschen heilt, wenn du Liebe ausstrahlst, wenn du Hoffnung ausstrahlst, wenn du Glaube ausstrahlst, dann wird dich keiner mehr auslachen. Da wird höchstens der Teufel auf den Platz kommen und dann so richtig anfangen. Aber nicht mehr Menschen, weil du sonntags in die Gemeinde gehst, weil du sonntags morgens nicht aufstehen kannst, nicht im Bett leben kannst. Gucken, was der Heilige Geist jetzt sagt. Genau. Nehmt diese vier Punkte mit und setzt ein, was ihr habt, und schaut nicht immer auf den, der den Akkuschrauber hat, ja, hier so eine mega Action macht und da sagt, oh, ich hab den Akkuschrauber und so. Bis der angefangen hat, hast du schon alle drei drin gehabt. Und denkt an dieses Bild. Und auch als Gemeinde insgesamt, lasst uns nicht immer auf die anderen Gemeinden schauen, wo alles viel besser läuft, ja. Die haben auch wesentlich mehr bekommen, was sie umsetzen müssen, ja. Lasst uns auf unsere Gemeinde schauen und lasst uns gucken, was wir haben. Und dann lasst uns das einsetzen. Was auch ein Phänomen ist, dass wir immer sagen, hätten wir einen Akkuschrauber, dann könnten wir das machen. Ja, haben wir aber nicht. Wir haben einen Schraubenzieher und haben das Brett. Ja, denkt nicht immer, wenn wir hätten, dann könnten wir, sondern lasst uns jetzt anfangen, jetzt das einzusetzen, was wir jetzt schon haben. Ich will noch beten am Ende. Vater, du siehst uns. Du kennst uns und wir haben heute gelernt, dass du uns dein Vermögen anvertraut hast. Und du siehst, wie wir damit oft hinterm Buckel halten, weil wir sagen, okay, ich habe weniger als die anderen, was kann ich schon bewirken? Ja, und du sagst es heute, ja, du kannst was bewirken mit dem Vermögen, was ich dir anvertraut habe. Ich habe es dir anvertraut, weil du die Fähigkeit dazu hast. Vater, und ich möchte dich bitten, dass wir aufstehen, dass wir vom Platz hochkommen und dass wir einfach losgehen. Dass wir losgehen und erleben, was passiert, wenn sich das Vermögen vermehrt, was du uns geschenkt hast. Dass wir erleben dürfen, dass Menschen geheilt werden, dass Ehen geheilt werden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie umkehren. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir das erleben dürfen und ich möchte dir auch gleichzeitig danken dafür, dass wir das erleben dürfen, wenn ich dein Vermögen teilt und wir einfach nur zuschauen dürfen und staunen dürfen. Amen.